Vielen Dank euch für dieses cooles Lied, Jesus, You Are The Way. Ich weiß nicht, wer von euch ist so hochgekommen wie der Richie in diesem Refrain? Also ich habe es immer eine Stufe meistens tiefer gesungen. Zum Glück war mein Mikro nicht an. Ja, Stefan hat diese Frage gerade schon gestellt. Wie würde es dir eigentlich gehen, wenn du plötzlich so ein paar Millionen auf dem Konto hättest? Also wir fangen jetzt mal klein an, nicht Milliarden, sondern wirklich ein paar Millionen. Was wird das mit dir machen? Ich habe vor einigen Jahren mal eine Dokumentation über neureiche Millionäre gesehen. Das war so, die hatten ihr Geld im Lotto gewonnen und hatten dann einige Millionen auf der Bank. Und das Spannende an dieser Dokumentation war, die haben nicht nur einmal diese Millionäre besucht, sondern die waren am Anfang, als die gerade neu dieses Geld gekriegt haben bei denen zu Hause. Und dann haben die nochmal die 2-3 Jahre später dieselben Leute nochmal besucht und sie haben sich angeschaut, was hat das Geld mit diesen Leuten gemacht. Und mir sind dabei zwei ganz unterschiedliche Männer oder Ehepaare in Erinnerung geblieben. Also jeweils die Männer hatten das Geld gewonnen. Ich weiß nicht, ob Männer mehr Lottos spielen als Frauen, das weiß ich nicht, aber die Männer hatten das gewonnen. Und das war so, der eine, das war so ein Mann, der stand kurz vor der Rente, der hat so in seinem Reihenhaus gelebt und der hat dieses Geld gewonnen und hat so ein klappriges Auto gefahren. Und als sie dann zu dem kommen, nachdem er das Geld gewonnen hat, hat sich da überhaupt nichts geändert. Also der hat das Geld genommen und seinen Kindern irgendwie ein Haus gebaut, aber sonst hat er gesagt, so ein paar Sorgen hat man weniger, aber eigentlich hat sich nichts viel verändert bei ihm. Und dann gab es einen anderen Mann, der hat am Anfang auch noch in seiner Kfz-Werkstatt gearbeitet und weitergemacht, aber er ist mit seiner Frau richtig toll in Urlaub gefahren und er hat sich ein schickes Auto gekauft, weil er einfach Autos toll fand. Und als jetzt die Familien einige Jahre später wieder zu diesen zwei Männern kamen oder zu diesen Paaren, war das so, dass sich beim ersten gar nichts verändert hat. Der hat nach wie vor in seinem Reihenhaus gewohnt und der andere, der hatte sich eine Villa gekauft. Der hatte aufgehört zu arbeiten, war ihm irgendwie zu anstrengend. Der hat immer wieder schöne Urlaube gemacht und aus dem einen schicken Auto war so eine ganze Sammlung von schicken Autos geworden. Und ich habe mich so gefragt, okay, was würde ich denn mit so einem Millionengewinn machen? Und wie würde sich vielleicht auch mein Charakter verändern? Was würde ich mir noch antun, in Anführungszeichen? Wo würde ich sagen, ach, auf den Stress habe ich jetzt keinen Bock, ich habe genügend Geld, muss ich mir nicht antun? Was würde das eigentlich mit mir machen, wenn ich plötzlich so reich werde? Würde ich bescheiden bleiben, wie dieser erste Mann, und das Geld auch für andere einsetzen? Würde ich das alles irgendwie für mich behalten und es mir gut gehen lassen oder irgendwie beides? Ich weiß es nicht. Ich spiele kein Lotto. Der Millionengewinn wird wahrscheinlich nicht kommen, aber ich vermute, dass so ein bisschen mehr Geld auf dem Konto einen zumindest so ein Stück weit gelassener leben lässt. Man weiß, wenn die schwierigen Zeiten kommen, hat man ein gutes Puffer. Wenn es einem nicht gut geht, kann man sich die besten Ärzte versorgen. Es gibt einem schon irgendwie Sicherheit. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, wie gut das mir tun würde. Wo wären denn die Seiten meines Charakters, die sich vielleicht nicht gut entwickeln würden, dadurch, wenn ich meine, ich habe ja genügend Geld in jeder Situation? Ich habe in dem Zusammenhang tatsächlich einen Bericht gelesen über eine Studie, die gesagt hat, Millionäre sind glücklicher als Menschen, die es nicht sind. Und das Ergebnis war aber nicht, weil sie so viel mehr Geld haben, sondern das Ergebnis war, Millionäre nehmen sich oft mehr Zeit für die Dinge im Leben, die für sie sinnvoll sind. Und wenn sie das machen, sind sie glücklicher. Und dann haben sie aber in Folge auch festgestellt, alle Menschen, die ihre Zeit oder die einen großen Teil ihrer Zeit mit den Dingen verbringen, wo sie Sinn drin sehen, wo sie sagen, das ist sinnvoll, das ist gut, was ich hier tue, die sind am Ende auch glücklicher. Also liegt es doch nicht alles am Geld. Am Ende ist es ja nicht so, dass wir Geld um des Geldes willen wollen. Also mir fällt nur eine Person ein und das ist Dagobert Duck. Der lebt wie ein Bettler, aber wohnt in einem Goldspeicher. Der sammelt das Geld um des Geldes willen. Aber wir wollen doch eigentlich nicht Geld selber, sondern was wir eigentlich wollen, ist doch ein glückliches Leben. Wir wollen doch Zufriedenheit und Sicherheit und eine gewisse Gelassenheit, mit der wir leben können. Deshalb wollen wir Geld. Und deshalb gebe ich euch heute Morgen kein Geld aus. Ich habe auch gar nicht so viel, dass ich euch allen viel geben könnte. Aber ich gebe euch eine Anleitung zu einem glücklichen Leben. Weil das ja diese zentrale Frage doch ist in unserem Leben. Wie bekomme ich ein glückliches Leben? Da kannst du einmal klicken dann, Max. Selbstverständlich sind wir nicht die ersten Menschen, die diese Frage stellen. Wie bekomme ich ein glückliches Leben? Im Neuen Testament wird uns die Geschichte eines jungen Mannes berichtet, der zu Jesus kommt und der ihm sinngemäß genau diese Frage stellt. Wie bekomme ich das glückliche Leben? Es steht in allen drei Evangelien, diese Begebenheit, und wir schauen uns heute mal den Bericht aus dem Matthäusevangelium in Kapitel 19 an. Da heißt es in Vers 16, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und du sagst es vielleicht gleich, stopp. Dieser Mann fragt doch überhaupt nicht nach dem glücklichen Leben. Dieser Mann fragt nach dem ewigen Leben. Ist das nicht was völlig anderes? Wir als Christen, wir sind oft gewohnt, die Bibel mit so einer gewissen Brille und Prägung zu lesen, und dann lesen wir das ewige Leben und denken wir, dieser Mann will in den Himmel kommen, der will im Jenseits glücklich werden. Da werden wir aber der jüdischen Kultur damals nicht gerecht. Das Erste, was ein Jude bei dieser Frage gedacht hat, bei einem ewigen Leben, ist eigentlich das, was wir sinngemäß als ein glückliches, erfülltes, gesegnetes Leben sehen. Und das ist für den Juden eben nicht nur was, was irgendwann mal mit Gott in einer jenseitigen Welt anfängt, sondern das ist was, was ihn hier und heute und jetzt im Leben betrifft. Er will also wissen, wie kriege ich dieses glückliche, erfüllende Leben für mich? Und er geht zu Jesus, weil er auch irgendwie weiß, naja, das ewige Leben wird mit dem Ewigen zusammenhängen. Der Ewige ist Gott, der Schöpfer, und jetzt gehe ich zu einem jüdischen Lehrer. Und deshalb sagt er ja zu ihm auch Meister, Lehrer, Didaskale, eine respektvolle Anrede, du weißt doch sicher, wie ich das ewige Leben finde. Was wissen wir von diesem jungen Mann? In Vers 22, etwas später, wird noch gesagt, er ist relativ jung und er ist sehr vermögend. Also er wird etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Dieser Mann ist also jung und reich. Das sind eigentlich richtig gute Voraussetzungen, zumindest auf der Partnerschaftsbörse oder im Leben. Jung zu sein, reich zu sein, das finden wir toll. Frauen wollen ihn heiraten, Männer beneiden ihn, Mütter wollen ihn als Schwiegersohn. Alle sagen, dieser Mann, das hört sich gut an. Und trotzdem scheint diesem jungen Mann irgendetwas zu fehlen. Er fragt, wie kann ich dieses gute, ewige Leben bekommen? Und schon in dieser Frage merken wir, dass dieser Mann auch eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie dieses Leben denn eben zu bekommen ist, nämlich indem ich was Gutes tue. Was muss ich denn Gutes tun, um das zu bekommen? Und interessanterweise ist es eine der Situationen, wo Jesus schon die Frage kritisiert, indem er direkt mit einer Gegenfrage antwortet. Er sagt nämlich, warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus, Vers 17. Gut ist nur einer. Jesus stellt also hier mit dieser Gegenfrage sofort klar, du bist hier auf einem Holzweg. Wenn du meinst, dass du mit deinem guten Verhalten das Gute im Leben, das ewige Leben kriegen kannst, so funktioniert das nicht. So funktioniert das vielleicht im Alltag, du machst eine Dienstleistung, du arbeitest was und du kriegst dafür eine Bezahlung. Aber bei Gott läuft das anders. Deshalb korrigiert er ihn. Es geht nicht darum, vor Gott irgendwie gut dazustehen, indem ich Gutes tue. Das kann man am Ende gar nicht. Du kannst nicht so gut dastehen, um das gute Leben zu kriegen. Du kannst es dir nicht verdienen. Das ist das, was hier deutlich wird. Man kann sich das ewige Leben nicht verdienen. Trotzdem gibt es aber einen Weg, der zu diesem erfüllten Leben führt. Und darüber redet Jesus jetzt im Folgenden. Er sagt, wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Und wir denken sofort, halte die Gebote, geht es jetzt also doch um Taten? Kann ich mir das ewige Leben verdienen? Nein und ja. Nein, ich kann mir das ewige Leben nicht verdienen, indem ich irgendwie gut handle und damit vor Gott gut dastehe. Aber ich kann mich nach den Geboten halten und dann begebe ich mich auf einen Weg, der zum ewigen Leben führt. Wir denken ja manchmal, oh, die armen Juden, die hatten diese vielen Gesetze und Gebote, das waren die großen Einschränkungen. Und das haben wir aber natürlich missverstanden, wenn wir das so sehen. Für die Juden sind die Gebote der Weg zum Leben. Das ist Befreiung, das ist Orientierung an Gott und zu einem erfolgreichen Leben. Ich habe euch mal eine Zusammenfassung mitgebracht, wo über das Gesetz, die Gebote gesprochen wird aus 3. Mose 18. Da heißt es, ihr sollt meine Satzung und meine Rechtsentscheide bewahren, also spricht Gott, wer sie einhält, wird durch sie leben. Gebote, Verhalten kann uns in die Richtung des richtigen Lebens auf den richtigen Weg bringen. Und Jesus zeigt mit dieser Antwort eben auch, die er dem Mann gibt, du brauchst jetzt nicht irgendwelche neue Regeln. Du musst dich nicht irgendwie völlig anders verhalten oder so. Schau doch auf die Gebote. Du weißt das doch als guter Jude. Die Gebote sind der Weg zum Leben. Aber diese Antwort stellt den Mann nicht so ganz zufrieden. Er stellt eine Frage, die uns erstmal irritiert. Er fragt nämlich, welche Gebote Und wir denken uns, wie, welche Gebote? Natürlich die jüdischen Gebote von Mose und so weiter. Aber er stellt diese Frage, welche Gebote nicht, weil er jetzt nicht sicher ist, welche er meint, sondern für die Juden, die zählten damals 613 Gebote im Alten Testament. Und je nachdem haben die Lehrer auch verschiedene Schwerpunkte gesetzt und haben gesagt, das ist besonders wichtig und das ist nicht so wichtig. Und deshalb fragt ihr hier, welche Gebote? Und dann antwortet ihm Jesus Folgendes: Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die ersten dieser Gebote, die mögen uns bekannt vorkommen, die kennen wir aus den 10 Geboten und dann am Ende noch dieses zusammenfassende: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das sind also alles Gebote, die eigentlich direkt deinen nächsten Mitmenschen betreffen. Und das Schöne ist ja eigentlich auch daran, das kann man schon ein bisschen prüfen. Also wenn ich überlege, handle ich nach Gottes Geboten, dann kann ich überlegen, wie gehe ich mit meiner Familie um? Wie gehe ich mit meinen Freunden um? Wie gehe ich mit einem Fremden um, der Unterstützung und Schutz braucht? Wie gehe ich mit dem um, der am Rand steht? Wie gehe ich mit dem anderen um? Das kann man besser überprüfen als zum Beispiel das Gebot, ob Gott mein Gott ist und ich keine anderen Götter im Leben habe. Das wird dann schon schwieriger. Als der junge Mann jetzt eben hört, was Jesus hier sagt, da ist er relativ selbstsicher. Er sagt nämlich, alle diese Gebote habe ich befolgt. Alle diese Gebote habe ich befolgt. Und dann stellt er aber trotzdem noch eine Frage: Was fehlt mir noch? Und ich finde, diese Antwort, die offenbart einiges über ihn. Zum einen finde ich diesen Mann ziemlich selbstbewusst. Also ich selber würde wahrscheinlich kritischer sein und sagen, naja, auch in der Nächstenliebe, manchmal kriege ich das selbst mit meiner Frau nicht hin. Manchmal gucke ich auf das, was mir wichtig ist und nicht auf das, was der andere will. Aber interessanterweise kritisiert Jesus ihn jetzt nicht. Er sagt jetzt nicht, schau doch mal genau hin, da und da, letzten Samstag. Nee, macht er nicht. Er sagt erstmal gar nichts dazu. Also Jesus reagiert da nicht drauf. Er lässt das stehen. Also wir merken dem Mann, wenn er sagt, all diese Gebote habe ich befolgt, dann merken wir, dass er sehr bemüht ist, diese Regeln zu leben. Er ist einer, der das ernst nimmt mit dem Glauben, der regelmäßig in die Synagoge geht, der betet, der die jüdischen Feste feiert, der abgibt, der seinen Zehnten gibt, der die Dinge tut, die ein frommer Jude tut. Er kennt diese Regeln und er hält sie ein. Und wie gesagt, Jesus widerspricht dem da auch nicht. Auf der anderen Seite können wir uns schon fragen, okay, wie versteht der Mann jetzt diese Gebote? Ich glaube, er versteht nicht den großen Sinn hinter den Geboten, sondern er versteht jetzt einfach das konkrete Gebot. Nämlich er denkt sich, naja, ich habe keinen bestohlen, ich habe die Ehe nicht gebrochen, ich habe meine Eltern auch im Alter unterstützt, ich habe diese Gebote eigentlich alle befolgt, eigentlich alles in Ordnung. Aber diesen großen Sinn dahinter, worum es Gott damit geht, das ist die Frage, ob er das wirklich verstanden hat. Am Ende stellt er immer noch diese Frage hier an Jesus: Was fehlt mir denn noch? Ich habe es doch befolgt. Was fehlt mir noch? Jesus weiß, was diesem Mann fehlt und was ihn gefangen hält und was ihn verhindert, glückliches, freies, befreites, ewiges Leben zu finden. Und deshalb gibt er ihm jetzt eine Anleitung zum glücklichen Leben. Also das ist jetzt spannend, was er sagt. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Das bedeutet also generell natürlich, kann das auch jenseits bedeuten, aber ein Schatz im Himmel ist auch eben ein Schatz bei Gott haben. Und dann komm und folge mir nach. Jesus spricht hier genau den Punkt, den wunden Punkt des Mannes ein. Er kommt genau zu diesem Punkt, dass er sagt, hey, wie ist es eigentlich mit deinem Geld? Und das ist die entscheidende Frage bei diesem Thema nach glücklichem Leben. Wo ist eigentlich dein Schatz? Das gibt es, glaube ich, auch, wenn man einmal klickt. Wo ist eigentlich dein Schatz? Was gibt dir Sicherheit? Worauf vertraust du? Um welches Thema und um welche Dinge kreisen eigentlich dein Leben? Der Mann, der betrachtet sich als jemand, der fromm ist, der die Gebote hält. Aber in Wirklichkeit verpasst er genau dieses eine wichtigste zentrale Gebot, das, woraufhin alle Gebote eigentlich auch hinführen. Nämlich das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott will die Nummer eins sein im Leben dieses Mannes. Ja, und dieser Mann hat eine andere Nummer eins. Besitz, Geld. Geld ist für ihn zum Gott geworden. Das ist, worum es ihm in seinem Leben geht. Und es ist nicht so, dass er den Zehnten nicht abgibt, das wird er sicher auch gemacht haben als frommer Jude. Er sagt ja, all diese Gebote habe ich gehalten. Wahrscheinlich tut er das auch. Aber er ist mit dem Herz gar nicht da, worum es mit diesen Geboten eigentlich geht. Nämlich Gott wirklich zu lieben, ihn zu ehren, keine anderen Götter zu haben. Und bevor wir jetzt den Mann dafür verurteilen und sagen, naja, das war halt so ein raffgieriger, geldgeiler Typ, der hat einfach alles auf Geld gesehen, ist es auch immer eine spannende Frage, dass wir uns diese Frage selber stellen. Wie ist das eigentlich bei mir? Wo ist eigentlich mein Schatz? Wie geht es mir zum Beispiel ganz konkret auch im Umgang mit Geld? Ich kann gut verstehen, dass es dem Mann nicht so einfach fällt, hier sofort Juhu zu schreien und Jesus hinterher zu rennen. Ich kann verstehen, dass es manchmal leichter ist, Geld in der Hand zu haben, als auf diese unsichtbare Kraft eines Gottes zu glauben, der mich versorgt. Mit dem Geld auf meinem Konto, da kann ich ins Krankenhaus gehen und meine Rechnung bezahlen oder die Hilfe oder das mir kaufen, den Traum erfüllen, diese Sache, die ich jetzt brauche oder in der Not, in der ich bin, kann ich anderen um Unterstützung bitten, indem ich eben finanziell da auch zu beitrage. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit und ich kann das verstehen. Aber in dem Moment, wo ich sage, nein, ich will da gar nicht drauf vertrauen, ich vertraue auf Gott, das kann schon schwer fallen. Manchmal ist das Geld, was ich in der Tasche habe, geistlich realer als das Vertrauen auf den Gott im Himmel, der mich doch eigentlich versorgt und von dem ich auch dieses Geld, was ich in der Tasche habe, überhaupt erst habe. Wie kann das real werden, dass dieses Wissen, Gott ist wirklich da, in mein Herz kommt und dass ich nicht nur das, was ich direkt in meinem Geldbeutel greifen kann, als real sehe? Jesus sagt es diesem Mann eigentlich. Er sagt, du musst es ausprobieren. Du musst es ausprobieren. Darum geht's eigentlich. Du musst das Leben mit Gott ausprobieren. Spring ins kalte Wasser. Gib deinen Besitz ab. Probier's aus. Folge mir nach. Und dann wirst du erleben, wie du frei wirst, wie du dieses ewige, glückliche Leben mit mir führen kannst. Und das Herausfordernde ist natürlich, der Mann kann das im Vorhinein nicht abschätzen. Der Mann soll alles abgeben und dann Jesus hinterhergehen. Ich hätte das ja eleganter gefunden, wenn er sagt, gib mal so ein bisschen ab, geh mal so einen kleinen Schritt, dann merkst du, das funktioniert und dann bist du vielleicht auch bereit, mehr abzugeben. Aber Jesus geht ja hier gleich voll rein und sagt, hey, dein Gott ist das Geld, gib's ab und du wirst glücklich werden. Das sagt er ihm eigentlich. Und ich denke mal, dieser Mann, der weiß schon, was er am Geld hat. Das hat ihn bisher einflussreich, beliebt, geachtet gemacht. Manche Bequemlichkeit und mancher kurzfristiger Spaß, den kann man sich leisten, wenn man genügend Kleingeld hat. Aber Jesus sagt ihm, hey, wenn du das abgibst, dann wirst du innerliche Erfüllung und Freiheit und eine ganz neue Qualität von Leben, ewiges Leben erleben. Wird dieser Mann den Schritt wagen? Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Antwort und die Geschichte. Ich finde es sehr spannend, dass Jesus hier nochmal sagt, und folge mir nach. Und da wird irgendwie deutlich, es geht nicht nur darum, jetzt hier alles abzugeben von diesem Mann, sondern natürlich von Jesus zu lernen, seine Einstellung zu verändern zu lassen, zu merken, hey, es geht eben darum, dass Geben seliger ist als Nehmen. Das stimmt. Besitz wird unser Leben nicht reich machen und erfüllen können. Und am Ende sind die guten Werke auch nicht das, was dich erfüllt oder rettet. Am Ende geht es darum, bist du mit Jesus unterwegs? Erfüllt dich das Leben, das du hast? Derjenige, der dich geschaffen hat, kann dir das volle Leben geben, wenn du dich darauf einlässt und wenn du es ausprobierst. Wie reagiert der Mann? Vers 22, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Die Geschichte hat kein Happy End. Wir wissen nicht, ob der Mann irgendwann mal wiederkommt zu Jesus. Hier geht er auf jeden Fall weg und er kann sich nicht überwinden, das abzugeben, was er hat. Die Begründung im Text lautet, er hatte ein großes Vermögen. Er bringt es nichts übers Herz, sich von seinem Reichtum zu trennen. Und im Gespräch mit Jesus stellt er jetzt traurig fest, naja, wenn ich ehrlich bin, dann ist mir das Geld wichtiger als Gott. Jesus nimmt diese Begegnung zum Anlass, um über dieses ganze Thema Reichtum zu sprechen. Wie gesagt, das ist das Problem des Mannes. Eigentlich geht es hier um die Frage, wer ist mein Gott? Aber Jesus nutzt das jetzt, um nochmal über dieses Thema Reichtum zu sprechen. Ab Vers 23, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Vielleicht kennt ihr diese mittelalterliche Legende, dass es in Jerusalem ein Tor gab, das Nadelöhr hieß. Das stimmt aber nicht, historisch lässt sich das nicht belegen. Es ist eine Redewendung, wo gesagt wird, hey, ein Kamel, das ist so 2,30 Meter, 2,50 Meter groß, das kann doch nicht durch so ein Millimeter großes Nadelöhr passen. Gab in der jüdischen Literatur auch den Vergleich mit dem Elefanten, der da eben auch nicht durchpasst. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und genauso wenig wie das Kamel durch das Nadelöhr kann, kann der Reiche in Gottes Reich kommen. Und das ist eine große Herausforderung, auch schon für Jesu Jünger. Weil die Juden, für die war klar, wenn du reich gesegnet bist, dann ist das ein Geschenk von Gott. Gott hat dir den Segen gegeben. Die reiche Ernte ist nichts Egoistisches, das ist ein Geschenk des Himmels. Darum reagieren sie auch ziemlich überrascht. Sie sagen dann, als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Sie hoffen und vermuten, dass dieser Mann jetzt eine Ausnahme war, der zu Jesus kommt. Und jetzt sagt Jesus, nö, also Reiche, das ist eigentlich ziemlich schwierig mit denen. Das ist so wie mit dem Kamel um Nadelöhr, das ist eigentlich ausgeschlossen. Wie passt das aber jetzt zusammen mit dem, was sie denken? Und vielleicht kennen sie sogar fromme Menschen, die reich sind und trotzdem mit Jesus unterwegs sind. Jesus antwortete ihnen dann folgendes, Vers 26, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Jesus macht hier nochmal deutlich, ein Mensch allein kann gar nicht zu Gott kommen. Und man kann sich auch so ein bisschen denken, dass er sich dabei denkt, spielt gar keine Rolle, wie reich oder wie arm der ist, ob der viele gute Taten hat oder wenige gute Taten, ist gar nicht so entscheidend. Bei den Menschen ist das unmöglich, geht einfach nicht. Aber für Gott ist alles möglich. Das ist das Hoffnungsvolle. Wenn du dich auf Gott einlässt, dann sagt dieser Text eigentlich hier nichts anderes, als dass er dich mit ewigem Leben beschenken wird. Du kannst es dir nicht verdienen, aber du kannst es ausprobieren und du kannst es geschenkt bekommen. Er wird dich mit ewigem Leben beschenken. Wie kamen wir auf dieses Thema? Im Briefkasten, in diesem roten Briefkasten, da hat eine Person eine Frage gestellt. Und die hat genau mit diesem Text eigentlich auch zu tun. Und zwar hat diese Person da geschrieben, bin ich gut genug? Habe ich wirklich eine Beziehung zu Jesus oder führe ich Selbstgespräche? Ich bin unsicher und habe die Sorge, am Ende nicht auserwählt zu werden, da ich nicht gläubig genug war. Bin ich gut genug? Mit diesem Text in der Hand würde Jesus sagen, nee, bist du nicht. Keiner von uns ist es. Niemand ist gut genug. Aber du musst auch gar nicht gut genug sein. Was du selber nicht machen kannst, das ist das, was Gott dir schenken kann. Er kann dich retten. Am Ende geht es hier wieder nur um die Frage, vertraust du Gott eigentlich? Es geht um Vertrauen. Es geht auch nicht um die Größe deines, bin ich gut genug im Sinne von, vertraue ich fest genug? In dem Moment, wo mein Vertrauen wieder eine gewisse Größe haben muss, ja, dann ist es doch wieder kein Geschenk, sondern ein Verdienst. Dann kriege ich Gottes Liebe wieder nicht geschenkt, sondern ich verdiene sie mir wieder. Nein, es geht um ein ganz einfaches Vertrauen, deshalb auch oft kindliches Vertrauen. Jesus nennt die Kinder als Beispiel, wie wir vertrauen sollen, dass Gott uns liebt und versorgt, genauso wie ich geliebt und versorgt bin von meinen Eltern oder wie ich meine Kinder liebe und unterstütze. Es geht um diese einfache Vorannahme, ich habe sie mal in diesen Satz gebracht, nehmen wir einmal an, Gott meint es gut mit uns. Der Satz, der klingt total langweilig, weil man sich ja denkt, ja wie, da steckt doch gar nichts drin. Ja, natürlich nehmen wir an, Gott meint es gut mit uns. Aber ich habe neulich einen Vortrag über die Bergpredigt gehört und da hat der Ausleger gesagt, nehmen wir einmal an, Gott meint es gut mit uns. Und dann hat er diesen Bergpredigttext gelesen und hat das im Hinterkopf so gehabt. Und ich habe gemerkt, dieses ganz Selbstverständliche, nehmen wir einmal an, Gott meint es gut mit mir, das ist nicht immer so bei mir im Leben. Manchmal lese ich die Bibel und habe nicht im Hinterkopf, ich nehme jetzt mal an, Gott meint es hier gut mit mir. Manchmal höre ich anstatt den Zuspruch, den Gott mir gibt, vielmehr den Anspruch. Und gerade so ist es ja auch spannend, wie man diesen Text liest. Der Anspruch lautet, gib alles ab. Und der Zuspruch lautet, bei Gott ist alles möglich. Wie lese ich diesen Text eigentlich? Man könnte jetzt sagen, Gott hat was gegen Besitz. Und wenn man genau hinschaut in der Bibel, dann sieht man, nö, in vielen Fällen ist das gar nicht so. Die 10 Gebote, ja, die schützen doch gerade sogar oft den eigenen Besitz, dass es mir jemand anderes nicht stehlen soll. An keiner anderen Stelle macht Jesus die Abgabe des ganzen Besitzes zur Voraussetzung, ihm nachzufolgen. Es gibt mal Gütergemeinschaften in der Apostelgeschichte, aber das ist nicht Standard oder normal. Im rabbinischen Judentum wird sogar davor gewarnt, den ganzen Besitz abzugeben, weil man ja damit sich selbst und vor allem die eigene Familie gefährden würde. Wenn ich jetzt Jesu Worte mit diesem Vorverständnis, nehmen wir einmal an, Gott meint es gut mit mir, Gott meint es gut mit uns, deute, dann sehe ich das, was Jesus diesem Mann sagt, nicht nur als eine Aufforderung, nicht nur als eine Strafe oder Folge, sondern dann sehe ich das vielleicht als ein Heilmittel, als eine Medizin. Dass Jesus diesem Mann sagt, weißt du was, du möchtest ein volles, vertrauensvolles und freies Leben führen, aber du denkst Tag und Nacht nur über dein Geld nach. Es gibt nichts anderes, womit du dich beschäftigst. Du bist total gefangen darin, wie du dein Geld anlegst, wie du es verwaltest, wie du es ausgeben kannst, was du machst. Du kannst überhaupt nicht frei leben. Du kriegst diese Freiheit nicht, wenn du an diesem Geld dranbleibst. Und dann gibt er ihm diese Radikalkur und sagt, so, gib's ab und du wirst frei werden. Und der Mann, der schafft's einfach in der Situation nicht. Aber diese Begegnung ist schon auch diese Anfrage an mich. Ich meine, vielleicht ist es bei mir nicht das Thema Geld, aber was ist es denn eigentlich, was mir im Leben Sicherheit gibt? Welche Sache ist es? Welche Rolle spielt Geld für mich? Ist es auch Besitz, der mich gefangen nimmt? Oder ist es eine Leistung, auf die ich mir viel einbilde oder ein Können, was mich ausmacht und bestätigt? Es sind ja so viele Dinge, die uns wichtig sind und die uns ausmachen. Aber woran hängen wir denn jetzt eigentlich unser Herz? Und gerade beim Thema Geld finde ich das spannend, weil wir das ja immer wieder ausprobieren können. Wenn wir immer mal wieder spenden, dann merken wir, mache ich das eigentlich gern, weil ich von dem abgebe, was Gott mir geschenkt hat, oder fällt es mir schwer, weil ich merke oder vermute, oh, ich gebe jetzt meine Sicherheit ab. Wenn ich jetzt was abgebe, ja, dann ist es ja meine Sicherheit. Ich meine, wenn wir realistisch sprechen, geben wir meistens von unserem Überfluss ab und nicht von unserer Sicherheit so richtig. Aber wenn wir das als gute Gewohnheit uns machen, dass wir regelmäßig abgeben und wir machen dann die Erfahrung, am Ende vom Monat bin ich nicht pleite, sondern Gott hat mich versorgt. Und ich kann abgeben und Gott schenkt mir wieder andere Möglichkeiten, wo ich versorgt werde, dann kann das mein Vertrauen wachsen lassen, weil ich merke, hey, mich versorgt nicht die genaue Zahl auf meinem Konto, sondern derjenige, der mich beschenkt. Gott selbst ist das Entscheidende. Aber rausfinden kann ich das nur, wenn ich es ausprobiere. So negativ diese Geschichte von diesem jungen Mann endet, er geht traurig fort, so sehr sind mir doch auch zwei Beispiele von reichen Männern eingefallen, die nicht traurig von Jesus weggegangen sind. Nee, die am Ende sogar froh weitergezogen sind. Die eine Person, die mir gleich eingefallen ist, war Zachäus. Der sagt ja von sich aus, also der Zöllner, als er Jesus nachfolgt, da sagt er, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen und die ich betrogen habe, den zahle ich das auch zurück. Nicht, weil Jesus das verpflichtet hätte, sondern er freut sich so sehr und er merkt, er hat sich falsch verhalten und er sagt, ich möchte dir folgen und er merkt, hey, abgeben ist gut, das hilft. Und die zweite Person, die mir eingefallen ist, die auch reich war und trotzdem mit Jesus gut weitergegangen ist, das ist der äthiopische Finanzminister. Apostelgeschichte 8, da kommt dieser äthiopische Finanzminister und ich glaube, Philippus läuft ihm da über den Weg und dann liest er diese Jesaja-Rolle und dann erzählt ihm Philippus von Jesus und er sagt, hey, du kannst mit Jesus unterwegs sein. Das, was du da liest, da geht's um Jesus und du darfst ihm nachfolgen. Und dann tauft er ihn und dann heißt es, er zog fröhlich seines Weges. Auch eine Person, die, obwohl sie reich war, das Geld abgegeben hat. Am Ende geht es genau um diese Frage bei diesem Thema, wie kriege ich ein glückliches Leben? Wo ist eigentlich mein Schatz? Was gibt mir Sicherheit? Woran hänge ich mein Leben? Amen.